Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Donnerstag, 15. Juli, 7.07 Uhr, Zeit für Stand jetzt.
Hier ist der erste Sportpodcast des Tages und ich bin Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Ich bin Malte Asmus.
Ich bin Sandro Wagner.
Ah ja, um den geht's heute ja auch noch ein bisschen später in der Sendung.
Ja, und zwar bei den Themen, die Stand jetzt in Zusammenarbeit mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst, das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Ganz genau, wir erzählen euch zum Start des Open Championship der Golfer heute die Geschichte vom Phantom der Open.
Und Spanien-Experte Nils Kern erklärt uns, was er Sergio Ramos bei Paris Saint-Germain zutraut.
Und es geht um die Kritik am Schweigen des Deutschen Basketballbund zu Basketballer Yoshiko Saibu und auch zu dessen Schweigen.
Außerdem gibt's natürlich wieder unsere, ja, eigentlich eine meiner Lieblingsrubrik, die Dreierkette. Die Gewinner, die Verlierer des Tages, die sportlichen Geburtstagskinder und wir blicken zurück in die Sportgeschichte.
Und da haben wir natürlich wieder was Schönes rausgearbeitet und wir haben eine lebende Legende auch noch beim Wickel. Es geht nämlich in der Frage des Tages um Lionel Messi. Der scheint jetzt ja also doch offenbar, Stand jetzt zumindest, beim FC Barcelona zu bleiben, wird laut spanischer Zeitung Sport demnächst wohl einen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben. Wenn es denn so kommen sollte, ist das gut, ist das schlecht? Wir schätzen das mal ein. Zwei Meinungen von uns beiden hier in je 40 Sekunden so ungefähr, Andreas.
Also ich glaube, es ist das Beste für ihn und auch für den FC Barcelona. Die mussten ihn einfach halten. Schließlich wird ja berichtet, dass ein Großteil der Sponsoren überhaupt nur an Bord sind, weil Messi da ist. Wenn die abgesprungen wären, dann wäre die Lage bei Barcelona richtig mies. Rosig ist es zwar auch so nicht, denn den Club drücken ja über 1 Milliarde Euro Schulden, aber ohne Messi wäre das finanzielle Loch eben noch viel, viel größer. Und er verzichtet sogar auf die Hälfte des Gehalts. Also ca. 25 Millionen über 5 Jahre sind das 125 Millionen Ersparnis für Barca. Das sind dann Sponsoreneinnahmen, die nur wegen Messi fließen. Zugerechnet so viel Geld, dass unterm Strich ein gutes Geschäft dabei herauskommt. Obwohl natürlich keiner weiß, ob Messi auch in 2 Jahren noch so top drauf sein wird. Aber jetzt finde ich es erstmal die richtige Maßnahme.
Ja, das mit denen in 2 Jahren, das weiß man natürlich nie, aber genau deshalb sehe ich das nicht ganz so positiv. Klar, Messi stand jetzt immer noch Weltklasse, hat ja auch Argentinien jetzt zur Copa geführt, aber wie lange ist er das wirklich noch? Auch er wird ja älter und Barca ist seit Jahren extrem abhängig von Messi, finanziell, du hast es eben gesagt, aber eben auch auf dem Platz, also auch sportlich. Und jetzt wäre die Chance da gewesen, sich aus dieser Abhängigkeit endlich mal zu lösen, auch vor dem Hintergrund der Schuldenlast mal was Neues aufzubauen, was Günstigeres, vielleicht was zukunftsfähig dann auch ist, also wirklich mit jungen Leuten aus La Masia. In Messis Schatten wird es schwierig, da einen neuen Superstar heranzuzüchten und immer klappt es ja auch nicht so gut wie in diesem Sommer mit ablösefreien neuen Stars. Messi verdient ja auch immer noch 25 Millionen, da ist der Spielraum dann auch klein und er wird vor allen Dingen auch oft, möglichst oft spielen wollen, auf eine Stammplatzgarantie mit Sicherheit pochen und dann mit einem 34-Jährigen gleich nochmal 5 Jahre zu verlängern, das halte ich schon für zukunftsgefährdend. Finanziell kurzfristig vielleicht sinnvoll, sportlich aber auf mittlere Sicht eher fragwürdig.
Ja, da hast du natürlich recht, das mit dem 5-Jahres-Vertrag, das ist schon Hammer, da wollten sie, glaube ich, aber auf ganz, ganz Nummer sicher gehen. Naja, also wie denkt ihr denn darüber? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die 0331-298-5028, 0331-298-5028, Messi und weitere 5 Jahre bei Barca. Das ist meine Nachricht.
Stand jetzt aktuell.
Heute werden die British Open im Golf, The Open, unter Kennern, also so genannt, zum 149. Mal ausgetragen. Dieses ruhmreiche Traditionsturnier, das älteste der 4 Majors im Golf, hat in seiner langen Geschichte große Spieler hervorgebracht, für epische Duelle und strahlende Sieger gesorgt. Doch alle The Open Stories stehen im Schatten der Geschichte eines kettenrauchenden Kranfahrers mit falschen Zähnen und ohne Platzerlaubnis. Sowas gibt's. 1976 hat er sich mit Billigschlägern in die Qualifikation geschmuggelt, wurde zum schlechtesten Golfer der Welt, Liebling der Presse und persönlicher Feind eines Funktionärs. Malte erzählt uns jetzt die Lebensgeschichte von Maurice Flitcroft.
Nee, wie ein typischer Golfprofi hatte Morris G. Flitcroft nicht unbedingt ausgesehen, als er 1976 den Formby Golf Club nahe Liverpool betrat. Plastikschuhe, blauer Anglerhut auf dem Kopf, unter dem zwei abstehende Ohren und eine große Nase und riesige falsche Zähne hervorstachen. Und über seiner Schulter hing eine rote Lederimitattasche, die gerade einmal mit einem Schlägerhalbsatz gefüllt war. So wollte Flitcroft das Qualifikationsturnier für The Open spielen. Und die Organisatoren ließen ihn auch gewähren. Schließlich hatte er ja die nötige Platzgebühr entrichtet, eine Starterlaubnis für das Turnier in der Tasche und er war pünktlich zum Abschlag erschienen. Kein Grund also daran zu zweifeln, dass es sich bei Flitcroft nicht um einen Golfprofi handeln könnte. Und als solcher hatte er sich beim Turnier eingeschrieben, obwohl es nicht ganz der Wahrheit entsprach, wie er später im US-TV seine Notlüge rechtfertigte.
I couldn't enter as an amateur because I wasn't a member of a club and didn't have a handicap certificate. But I could enter as a professional. I didn't need those things as a professional. And so I entered, my entry was accepted and that was it.
Überprüft hatte Flitcrofts Angaben niemand, aber auch so fiel schnell auf, dass er kein Golfprofi sein konnte, nämlich an seinem Spiel, obwohl Spiel konnte man das eigentlich auch nicht nennen.
Er hielt den Schläger, als wenn er damit jemanden umbringen wollte. Dann schlug er den Ball gerade in die Luft, er kam genau vertikal runter und landete einen Meter vor ihm.
Wurde ein Augenzeuge zitiert und das schlug sich natürlich dann auch in seinem Rundenergebnis nieder.
Ein Regen von Triple- und Quadruple-Bogies wurde durch ein einziges Paar ruiniert.
So fasste es ein anderer Augenzeuge damals zusammen. Nach 18 Löchern lag Flitcroft mit 121 Schlägen satte 49 Versuche über Paar. Schlechter war vor ihm und auch nach ihm nie ein Spieler in der Open-Qualifikation. Aber wie hätte Flitcroft auch besser sein sollen? Der 45-Jährige hatte das Golfspielen ja nie richtig gelernt, nie eine richtige Golfrunde absolviert. Die Grundkenntnisse hatte er sich mit Lehrbüchern aus der Bücherei selber beigebracht und seine ersten Putting-Versuche, die machte er mit dem Spazierstock seiner Schwiegermutter auf Teetassen, die er in seinem Hinterhof eingegraben hatte. Aus einem Versandhauskatalog hat er sich dann Schläger und weitere Bälle bestellt und verlegte sein Training in den öffentlichen Park oder an den Strand. Und Bunkerschläge übte er speziell in der Sprunggrube des örtlichen Sportplatzes. Die Leute lachten über ihn, hielten ihn für einen Spinner, wenn er ihnen erzählte, ich will einmal The Open spielen. Als er dann aber in einem seiner Golfbücher ein Anmeldeformular für die The Open-Qualifikation fand, da witterte er seine Chance und ergriff sie mit Hilfe seiner Notlüge.
I read about The Open, I thought it'd be a great, you know, tournament to play in and I thought it'd be nice to be able to achieve the standard necessary to, you know, play in the Open, and that's why I entered.
Doch seine 121 Schläge, die reichten natürlich nicht für die Qualifikation. Dafür reichten sie, um plötzlich umringt von Reportern und Fotografen zu sein. Die stürzten sich im Clubhaus nämlich auf Flitcroft und der genoss das Bad in der Menge sichtlich. Sein ohnehin lockeres Gebiss hatte er mittlerweile komplett aus dem Mund genommen und begründete seinen denkwürdigen Score zur Erheiterung der Menge mümmelnd mit Kreuz- und Muskelschmerzen. In seinem urigen Humor machte er weiter, lobte dann außerdem artig noch Golfclub und Greenkeeper für die, Zitat, hohe Qualität der Grüns, die in Beschaffenheit und Geschwindigkeit dem Teppich in meinem Wohnzimmer ähneln, auf dem ich jeden Abend trainiert habe. Flitcroft hatte Spaß, die Medien hatten ihren Spaß, nur die The Open-Veranstalter, die lachten nicht, am wenigsten Keith McKenzie. Britische Quellen beschreiben McKenzie als stocksteif, 10% Fleisch, 10% Knochen und 80% Regelbuch. Er sah The Open durch Flitcroft der Lächerlichkeit preisgegeben und sperrte den Golfer kurzerhand für alle The Open-Plätze. Doch damit hatte er Flitcroft jetzt herausgefordert. Es begann über die nächsten Jahre ein Katz-und-Maus-Spiel. Flitcroft wurde sozusagen zum Phantom der Open. Mehrfach versuchte er in Verkleidung oder unter falschem Namen eine weitere Qualifikation zu spielen. Ob als Gene Paycheckie, Graf Manfred von Hoffmannsthal oder als
Gerald Hoppy. Gerald is my middle name. That's what the G stands for. Now Hoppy was a nickname. It was a name my mother used to call me when I was a youngster. And they used to go along when I was very young and hopping and skipping and she used to call me Hoppy Johnny and that's how, you know, I came by the name.
Doch egal, ob mit Schnurrbart, gefärbten Haaren oder unter obskuren Namen sein Golfspiel, das verriet Flitcroft jedes Mal und McKenzie behielt die Oberhand und ließ sich auch nicht erweichen. Flitcroft hatte den Rivalen sogar schriftlich als Höhepunkt eines aberwitzigen Briefwechsels um Diskriminierung im Sport zu einem Match in St. Andrews herausgefordert, erhielt darauf jedoch nie eine Antwort. Aber er erhielt 1988 immerhin Anerkennung in der Golfszene. Der Blythefield Country Club in Michigan benannte nämlich ein Turnier nach Flitcroft und lud ihn und seine Frau zur Premiere als Ehrengäste ein. Natürlich wäre ich gern berühmt gewesen, weil ich gut spielte, zog Flitcroft am Ende seiner Karriere, am Ende seines Lebens im Guardian Bilanz. Aber es ist auch gut, berühmt zu sein, weil man eben besonders schlecht war. Ein Hochstapler oder jemand, der The Open lächerlich machen wollte, war er jedoch nie. Schließlich war es die Liebe zum Golf, die ihn angetrieben hat und aus der er sich selbst oft genug zum Gespött gemacht hat. Und er sagte, auch wenn einige das immer dachten, veralbern wollte ich niemanden. Golf ist ein Spiel und ich habe mein Bestes versucht. Warum McKenzie das nicht einsehen konnte oder wollte, das hat Flitcroft Zeit seines Lebens nie verstehen können.
Stand jetzt aktuell.
16 Jahre trug er das Trikot von Real Madrid und jetzt sucht Sergio Ramos bei Paris Saint-Germain eine neue Herausforderung. Die Gier nach Titeln treibt den spanischen Routinier noch immer an. Damit fühlt er sich natürlich bei PSG bestens aufgehoben.
Ja, es
ist eine große Freude, jetzt hier zu sein. Ich freue mich wirklich sehr auf das erste Spiel und darauf, mich unseren Fans vorzustellen. Ich habe mich für diesen Verein entschieden, weil es für mich ein großes sportliches Projekt ist. Die Seele dieses Teams und die überragenden Spieler hier, die waren für mich ausschlaggebend. Das sind ja auch die besten Gründe, um so eine Entscheidung zu treffen. Das sportliche Projekt, aber auch die Zuneigung des Präsidenten, von Leonardo und von unserem Trainer, Maurizio Pochettino, das war entscheidend. Es war eine Summe von Dingen, aber über allem stand der Siegeswille, der diese Mannschaft auszeichnet. Ja, ich bin jetzt nicht zu diesem Verein gekommen, um mit meinen Titeln anzugeben. Ich bin wirklich hergekommen, um der Mannschaft zu helfen und sie zurück auf die Siegerstraße zu führen. Das war einer der wichtigsten Gründe für meine Entscheidung. Die Saison wird definitiv nicht einfach. Wir müssen die Meisterschaft natürlich zurückerobern, die wir letztes Jahr um einen Punkt an Lille verloren haben. Und wir müssen uns auf jeden Wettbewerb konzentrieren und versuchen, alles zu gewinnen. Das ist es, was dieser Club will. Sergio Ramos bei PSG. Er hat große Ziele mit dem Verein, das haben wir gehört. Aber was ist ihm denn mit seinen 35 Jahren noch zuzutrauen? Reicht's noch für die ganz großen Titel? Das haben wir Nils Kern gefragt, den Chefredakteur von Real Total, der Sergio Ramos natürlich über Jahre begleitet hat und der mit dem Tiki-Taka-Podcast die spanische Liga im Blick hat. Nils, was ist Sergio Ramos denn aus deiner Sicht noch zuzutrauen?
Sergio Ramos ist natürlich einer der ehrgeizigsten Spieler unserer Zeit, das ist an sich nicht negativ, ist ihm aber in Madrid dann zum Verhängnis geworden. Er hat lange gepokert, wollte mehr, musste dann aber gehen, weil der Verein doch anderweitig geplant hat. Mit PSG gab es dann eigentlich nur noch einen Club, der sich sein Gehalt leisten konnte. Aber auch hier könnte Ramos Ehrgeiz ihn ein bisschen zum Verhängnis werden. Einerseits ist er nicht nur verletzungsanfällig, bei seinen nur 21 von 52 möglichen Einsätzen letzte Saison hat er es teilweise übertrieben, machte es dadurch noch schlimmer. Keiner hatte mehr Ausfälle bei Real. Und jetzt mit 35 fehlt ihm da eben auch ein bisschen so die Einsicht, nicht immer spielen zu können. Dazu kommt, er ist in meinen Augen natürlich ein sehr guter Kapitän und Anführer, aber er ist auch ein bisschen zu viel Anführer und Leader, reißt viel an sich auf und neben dem Platz und in einer einerseits ja neuen Mannschaft für ihn, aber auch andererseits in einer Mannschaft, wo es schon sehr viele Egos gibt, könnte es da Reibung geben oder eher in einer dann untergeordneten Rolle sich nicht voll entfalten können. Es wird auf jeden Fall spannend, aber so wie bei Real, Elfmeter, Freistöße schießen, Solo-Vorstöße nach vorne, Ansagen auf dem Platz, das wird schwierig, auch mit der französischen Sprachhürde. Sportlich war es auch nicht immer der Ramos von vor einigen Jahren, aber egal, Meisterschaft ist mit dem Kader natürlich trotzdem ein Muss, aber alles andere mal sehen, ging mit Buffon ja auch schon schief.
Nils Kern, Chefredakteur von Real Total und Host des Tiki-Taka-Podcasts. Und den kriegt ihr mit dem Podcatcher eurer Wahl. Einfach nach Tiki-Taka-Podcast suchen und dann kriegt ihr alle Insider-Informationen zur spanischen Liga, zu Real Madrid und dem FC Barcelona im Besonderen. Denn nicht nur Nils Kern von Real Total ist mitverantwortlich für diesen Podcast, sondern auch der Kollege Alex Troika von barcawelt.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top des Tages ist Tadej Pogacar. Das slowenische Radass hat sich die Königsetappe der Tour de France gestern gesichert und damit seine erdrückende Dominanz erneut unter Beweis gestellt. Also die Titelverteidigung ist ihm Stand jetzt wohl nicht mehr zu nehmen. Sein Vorsprung auf die Konkurrenz schon fast 6 Minuten groß. Also wenn da alles sauber zugegangen ist, ja, dann ist das ein Megatop.
Flop des Tages ist der ehemalige Jugendtrainer des FC Bayern München, der sich mit Diskriminierung und rassistischen Äußerungen unrühmlich hervorgetan hatte und von den Bayern folgerichtig gefeuert wurde. Der wurde jetzt völlig zu Recht auch noch vom DFB gesperrt. Bei den einzelnen Vorgängen handelt es sich um solche, die den Werten und Grundsätzen des DFB in massiver Weise zuwiderlaufen, sagte Hans Elorenz, der Vorsitzende des DFB-Sportgerichtes. Sie sind zum Teil diskriminierender Art gewesen und widersprechen der Verantwortung und der Rolle eines Jugendtrainers in erheblicher Weise. Daher war eine langfristige Sperre auszusprechen. Naja, 1,5 Jahre sind fast noch zu mild für so einen Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Wir gratulieren wieder stellvertretend für alle Geburtstagskinder, zweien, die wir uns rausgesucht haben. Wir sagen Happy Birthday zum 67. Mario Kempisch, El Matador, der Vollstrecker, der Mann, der Argentinien 1978 zum ersten Mal zum Fußballweltmeister machte. Kempisch wurde damals mit 6 Treffern Torschützenkönig.
42 Jahre alt wird heute Alexander Frei. Der Rekordtorschütze der Schweizer Nationalmannschaft, der war 4-mal Schweizer Meister mit Basel und 2-mal Torschützenkönig. Frei spielte auch mal für Borussia Dortmund, so richtig glücklich wurde er dort aber nicht. Heute trainiert er den FC Will, den Schweizer Zweitligisten.
Ihm Gratulation, natürlich auch Mario Kempisch nochmal herzliche Gratulation und Glückwünsche gehen raus an alle Geburtstagskinder des Tages. Auch die nicht ganz so sportlichen, auch ihr sollt einen schönen Tag haben und ordentlich euch feiern lassen. Ihr habt's definitiv verdient.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute vor 119 Jahren, da... Nee, stimmt gar nicht, vor 109 Jahren. Heute vor 109 Jahren, da sicherte sich Jim Thorpe, der US-Ausnahmesportler, die Goldmedaille im Zehnkampf der Olympischen Spiele 1912 in Stockholm. Da gewann er 4 der 10 Einzeldisziplinen und erzielte am Ende die stattliche Summe von 8.413 Punkten und war wie auch im Fünfkampf einfach nicht zu schlagen. Am grünen Tisch wurde ihm diese Medaille dann zwar wieder weggenommen, weil er in seiner Collegezeit mal kurz für Geld Baseball gespielt hatte, irgendwie so $40 verdient hatte und damit das Amateurstatut verletzt hatte, aber nach seinem Tod wurde er dann doch rehabilitiert, sein Gold zurückgegeben. Die Umstände, die dazu führten, die waren schon sehr besonders. Über diese bewegende Lebensgeschichte könnt ihr mehr hören in unserem Olympia-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Flair der Ringe, sucht mal nach der Folge zu Jim Thorpe.
Heute vor 24 Jahren, und zwar am 15. Juli 1997, da schrieb Jan Ulrich Radsportgeschichte. Er gewann bei der Tour die Pyrenäen-Etappe hoch nach Andorra, übernahm das gelbe Trikot und legte damit den Grundstein für seinen Gesamtsieg. Stand jetzt ist er immer noch der einzige Deutsche, dem das jemals gelang.
Ich war damals mit den Kumpels nach dem Abi zum Zelten in Italien. Ich hab's auf einer Bildzeitung gelesen.
Ja, das ist super. Ich erinnere mich noch, ich war tatsächlich in Frankreich, in Saint-Raphaël an der Côte d'Azur und habe das dort auf einem, ja, meine Verwandtschaft, die war dort auf einem Zeltplatz, wir haben die besucht und dort gab es einen kleinen Fernseher irgendwie vom Betreiber dieses Zeltplatzes oder dieses Campingplatzes und da habe ich das gesehen und alle haben den Deutschen gefeiert, sogar die Italiener, die Franzosen, alle haben richtig da toll mitgemacht. Das sind so Dinge, die nicht mehr aus dem Kopf gehen. Mhm. Das hat sich eingebrannt.
War auch eine sportliche Höchstleistung. Später wurde das natürlich alles ein bisschen relativiert, aber damals war das schon was ganz, ganz, ganz Besonderes.
Stand jetzt aktuell.
Im letzten Jahr, da hatte Basketballer Yoshiko Saibu mit seinem öffentlichen Sympathisieren mit Querdenkern und der Teilnahme an entsprechenden Demos für ziemlich viel negative Aufmerksamkeit gesorgt, war von seinem Verein in der BBL suspendiert worden, war nach Frankreich gewechselt, ist jetzt bei Olympia aber in der Nationalmannschaft wieder mit dabei, ohne dass er sich ausreichend öffentlich erklärt hätte, so der Vorwurf. Es gab von ihm eine dürre Videobotschaft, die wohl mehr Fragen aufwarf als beantwortete und Nachfragen von Journalisten weicht er, stand jetzt, immer noch aus und immer wieder aus, wie auch vom Abflug der Mannschaft nach Tokio am Mikrofon der Kollegen vom SID.
Alle Statements dazu habe ich eigentlich schon gegeben. Deswegen möchte ich es auch dabei belassen. Es ist so, wir haben uns alle auf Basketball fokussiert, ausschließlich, ich auch insbesondere. Und deswegen von jetzt an schauen wir nach vorne auf Tokio, die Vorbereitung jetzt. Und eigentlich bin ich jetzt schon hier im Moment und wir bereiten uns darauf vor. Ja, natürlich hat man es im Außen irgendwie mitbekommen, aber ich finde, es ist auch sehr im Außen geblieben. Und als Gruppe sind wir gut zusammengeblieben und haben uns auf das konzentriert, was wichtig war, Basketball.
Ähnlich nichtssagend wie die Kommunikation von Saibu ist auch die Kommunikation des Verbandes. Und das kritisiert Torben Siemer, unser Kollege Sportredakteur bei ntv.de mit Spezialgebiet Basketball. Hallo Torben.
Hallo Malte.
Torben, warum äußert sich aus deiner Sicht niemand wirklich zu dem Thema, beziehungsweise nur so um den heißen Brei rumreden wie Saibu eben?
Ja, das ist eine der Fragen, auf die ich auch mal eine Antwort suche. Die Optionen sind ja, entweder haben sie keine Antworten, die irgendwie die Fragen, die viele Menschen ihnen stellen, beantworten könnten. Oder sie sagen eben im Innersten irgendwo, ja, er hat sich da irgendwie distanziert, das wird schon reichen und ist auch gut jetzt, spiel Basketball. Und das ist für mich keine Sichtweise, die ich irgendwie akzeptieren könnte momentan.
Welche Frage hättest du denn? Was wäre denn die brennendste, die dir noch unter den Nägeln brennt an Saibu?
Ich glaube, die Frage, die nicht nur ich mir stelle, sondern auch viele andere, ist eben das Video, was da verbreitet wurde, ob das eben so glaubhaft ist, was da wirklich hintersteckt. Weil das, wie du vorhin schon sagst, inhaltlich recht dünn war mit vielen Allgemeinplätzen und dem gerne mal etwas konkreter nachgehen und auf die Dinge ihn ansprechen, die er eben im vergangenen Jahr gesagt hat, indem er eben bei Querdenkern mit auf der Bühne stand, die Demokratie in Deutschland so ein bisschen anzuzweifeln schien oder auch sich quasi beschwerte, dass man hier nicht mehr frei denken dürfte.
Was würdest du dir von Seiten des Verbandes denn wünschen? Wie sollte der reagieren? Was würdest du dir da für ein Statement wünschen?
Ja, ich hatte vor der Olympia-Quali war es, glaube ich, beim Verband angefragt, was denn jetzt die Hürden gewesen wären, die Saibu überwinden musste, um wieder zur Nationalmannschaft zurückkehren zu können. Da hieß es dann, er müsse sich zu den Werten des Verbandes bekennen. Er müsse sich distanzieren von dem, was er gesagt hat und das glaubhaft und öffentlich. Und dann gab es eben dieses Video, was aber schon entstanden ist, bevor er zur Nationalmannschaft gereist ist. Und was nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen Menschen sonst, die es mit dem Basketball in Deutschland halten, ja, mehr Fragen offen gelassen hat, als irgendwie Antworten zu liefern. Und ja, so eine richtige Auseinandersetzung öffentlich mit einer Pressekonferenz, mit Fragen und Antworten, war da nicht zu sehen. Es war eher so eine einseitige Kommunikation, so wir geben was raus, macht was draus. Und das ist, glaube ich, bei dem Thema nicht ausreichend.
Saibu hat auch gesagt, wir haben als Mannschaft zusammengearbeitet, haben uns von dem allen ein bisschen abgekapselt. Was kommt denn aus der Mannschaft zu diesem Punkt? Es gab ja ein paar, die sich auch im Vorfeld der Rückkehr geäußert haben.
Ja, aus der Mannschaft heraus gab es als vermutlich prominenteste Stimme Johannes Vogtmann von ZSKA Moskau, der am Rande des Supercups sagte, dass die Aufarbeitung eben nicht zu Ende sein dürfte jetzt mit diesem einen Statement und dass er quasi raus wäre aus der Mannschaft, sobald Saibu die Ansichten, die er da im vergangenen Jahr nach außen getragen hat, jetzt wieder in die Mannschaft tragen würde. Also das war schon eine klare Ansage, auch klarer, als ich sie vom Verband vorher so vernommen habe oder zumindest in diesen Pressekonferenzen dann vernommen habe. Also da gab es an sich schon die klare Ansage, aber dann eben auch die durchaus verständliche Konzentration auf den Sport hinterher, die ja auch, das muss man ja auch festhalten, funktioniert hat. Die haben sich ja für Olympia qualifiziert, durchaus überraschend. Also sportlich hat der Weg funktioniert.
Er hat ja auch eine ganz wichtige Rolle bei der Qualifikation durchaus gespielt. Könnte es denn aus deiner Sicht jetzt eine Situation geben, in der diese Kommunikation, diese Nicht-Kommunikation dann intern doch nochmal zum Problem werden könnte für das Unternehmen Olympia? Also dass es läuft sportlich nicht angenommen und dann kommt da doch nochmal dadurch Unruhe rein?
Das ist natürlich durchaus denkbar, aber ich glaube, die Qualifikation alleine ist schon so ein riesiger Erfolg, dass das diesen Erfolg sozusagen vom Abschneiden bei Olympia unabhängig macht. Also dass einfach dabei sein schon das Riesending ist. Von daher würde ich tippen, dass wenn es nochmal in die Richtung irgendwie eine Aufmerksamkeit gibt, dass die eher von außen kommt, wenn jetzt eben der Basketball anders als sonst häufig in den deutschen Medien irgendwie während Olympia doch mal etwas in den Mittelpunkt rückt. Und da wird es dann die Frage sein, wie eben ob diese Fragen, die dann auftreten könnten, reagiert wird.
Ketzerische Frage, könnte Saibu quasi von den Maßnahmen, die er einst mal kritisiert hat, am Ende doch noch profitieren, dass er quasi in Ruhe gelassen wird, weil kein Journalist wirklich nahe rankommt zu Olympia?
Ja, so ein bisschen sicherlich. Da gibt es ja viele prominente Stimmen, die schon sagen, dass die Olympischen Spiele auch für die Pressefreiheit jetzt keine Glanzstunde sind, weil es eben kaum Zugang gibt zu Athleten, zu Funktionären, zu Zuschauern sowieso nicht. Die gibt es ja auch gar nicht. Hilft in dem Fall sicherlich. Wobei profitieren da wahrscheinlich etwas, ein zu großes Wort wäre, es kommt ihm eher zugute und ist eine angenehme Nebenerscheinung vielleicht.
Sagt Torben Siemer, Sportredakteur bei ntv.de zur Causa Saibu. Torben, vielen Dank.
Gerne, dankeschön.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben also auch heute wieder ein paar Tipps für euch.
Ganz genau, wir gucken mal in die Regionalliga. Machen wir sonst ja eher seltener, aber heute gucken wir da doch tatsächlich mal drauf. Denn Sandro Wagner, der gibt heute sein Debüt als Regionalliga-Trainer beim Spiel des TSV Aubstadt gegen Wagners neue Mannschaft. Und das wisst ihr ja alle, das ist die SPVGG unter Haching. Und Hachings Präsident Manni Schwabel, der hatte Wagner als bayerischen Jürgen Klopp vorgestellt. Und ja, das wollte Wagner nicht so gerne hören, genauso wenig wie die Fans, die dann sagten, er ist der Hachinger Nagelsmann. Das fand Wagner nicht so gut, deshalb hat er das hier gesagt.
Ich gehe meinen Weg, ich schaue mir von jedem in meinen Augen guten, wie auch vom in meinen Augen weniger guten Trainer was ab und versuche es reinzuwerfen, um mir meinen eigenen Werkzeugkasten zu füllen. Ich habe eine ganz klare Philosophie, wie ich eine Mannschaft füllen will, vom sozialen Bereich, wie ich eine Mannschaft füllen will, vom Motivationsbereich und wie ich eine Mannschaft füllen will, vom inhaltlich-taktischen Bereich. Und von dem her möchte ich 0,0 mit solchen Leuten in Verbindung gebracht werden, auch wenn ich sie alle übermaßen schätze. Ich bin Sandro Wagner und möchte meinen eigenen Weg gehen.
Klar, selbstbewusste Aussagen, wie man das von Wagner kennt. Ich bin ich, sagt er, und verbiegen lasse ich mich nicht. Und deshalb bringt er auch nicht etwa das Bayern-Gehen mit nach Haching, sondern...
Ich habe das Sandro-Wagner-Gehen und das ist auch gewinnen. Ich würde es nicht Bayern-Gehen nennen. Also ich will jedes Spiel gewinnen, ich will jede Trainingseinheit gewinnen und möchte auch, egal was ich mache, möchte ich gewinnen und erfolgreich bestreiten. Von dem her ist die Zielsetzung für mich ganz klar, diese Entwicklung über die nächsten 2 Jahre... Und natürlich so viel, so maximalen Erfolg wie möglich. Aber wir lassen uns nicht festnageln diese Saison auf irgendwie das Endziel.
Das Endziel bei der Tour de France ist auf jeden Fall klar definiert. Seit vielen, vielen Jahren ist es Paris.
Ja, und bis dahin sind es nur noch wenige Tage. Sonntag kommen die Fahrer dort an. Heute müssen sie aber erstmal Etappe 18 absolvieren. Und die ist mit 130 Kilometern recht kurz. Aber kurz heißt dann ja auch immer...
Ja, ziemlich, ziemlich schwierig. Am 5. Pyrenäentag geht's dann heute nochmal richtig zur Sache. Nach 70 Kilometern geht es dann erstmal einen 24 Kilometer Anstieg hoch auf den Col de Tourmalet. Und wer weiß, wie hoch der ist, der zittert jetzt schon. Und vor allen dieser Anstieg, der verläuft auch noch in Serpentinen. Das macht es jetzt auch nicht gerade einfacher. Und dann kommt eine knackige Abfahrt, ehe es dann sofort wieder steil nach oben geht, hoch hinaus zum Zielort Luz-Adidin. Und ja, da ist die letzte Chance der Kletterer heute nochmal gegeben bei der Tour.
Ja, und dann geht's ja auch noch heute mit dem letzten Major des Golfjahres los. Die Open im Royal St. George's als gastgebender Club. Und in dem hatten bei den letzten Austragungen ziemliche Außenseiter gewonnen, muss man sagen. Wer Darren Clark 2011 als Sieger getippt hatte, hätte eine Quote von 150:1 bekommen. Und wer 2003 Ben Curtis als Sieger prognostiziert hätte, hätte irgendwas zwischen 300:1 und 500:1 bekommen. Von daher, Malte, vielleicht ja doch mal ein Tipp auf Martin Keimer?
Ja, es würde sich sicherlich lohnen, wenn es am Ende dann tatsächlich so kommen würde. Aber Linksgolf und Martin Keimer, das ist eigentlich nicht so direkt seine Sache. Aber wenn man mal den Buchmachern vertrauen darf, dann sind sowieso die üblichen Verdächtigen am Ende wieder vorne. John Rahm, glaube ich, der Top-Kandidat, der Buchmacher, da gibt's fast gar nichts mehr. Ich glaube, 7:1 ist die Quote. Oder dann natürlich auch Bryson DeChambeau, da wird's dann vielleicht schon etwas lukrativer. Rory McIlroy, Dustin Johnson, Brooks Koepka, also die Namen, die immer gehandelt werden. Obwohl ich glaube, am Ende wird's wahrscheinlich wirklich keiner von denen, sondern wieder irgendeiner, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass er vielleicht das machen könnte. Er weiß es im Zweifel selbst noch gar nicht. Aber wenn sich da mehr rauskristallisieren sollte und das ein Tagesgespräch wird, dann hört ihr es natürlich bei Stand jetzt oder spätestens am Montag natürlich bei Nurgolf.
Also Martin Keimer wird aber wieder top aussehen, denn das habe ich schon gesehen, ja, er hat bei Instagram schon gepostet, mit welchen Polos und in welchen Outfits seines Sponsors er auflaufen wird. Also modemäßig würde ich auf ihn setzen, aber spielerisch muss er jetzt halt noch irgendwie auf den Platz bringen. Na ja, gut.
Das ist eben dabei, das Spielerische, dieses Umsetzen über 4 Tage maximal, das ist natürlich das, was im Golf dann wirklich so schwierig ist, aber... Wir haben das natürlich alles im Blick und sind erstmal morgen dann vielleicht auch schon mit Ergebnissen aus der ersten Runde, je nachdem, was da so passiert, dann für euch da ab 7:07 Uhr.
Oh, aber ja, aber ja, aber ja. Da sitzen wir wieder mit euch gemeinsam im Auto, am Frühstückstisch oder vielleicht auch schon, wenn ihr so eher der Early Bird seid, dann auch schon im Büro. Jetzt darf man es ja wieder oder viele wieder. Zwischenzeitlich abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine Bewertung, gibt uns Sterne, erzählt's Freunden, Verwandten und all denen, die es sonst auch nicht wissen wollen und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Ihr könnt ihn auch sagen, einfach nur runterladen. Die brauchen gar nicht hören.
Na doch, sollten sie schon. Das wäre
ja
sonst
cooles Kapital. Das wird sich ja schon auch lohnen, ne?
Ja, eben. Sie sollen ja auch was lernen. Und das tut man ja bei uns eigentlich schon.
Das Pferd soll geritten werden.
Ja. Richtig.
Und die Ohren sollen strapaziert werden. Sport für die Ohren rund um die Uhr. Das haben wir nämlich und das haben die Kollegen vom Sportradio Deutschland. Die sind alle 15 Minuten über den Tag mit frischen News für euch da, versorgen euch mit allen Informationen, die ihr braucht, um dann, nachdem wir hier durch sind, auch super informiert durch den Tag zu gehen. Und es gibt bestimmt so ein paar News, die dann heute im Laufe des Tages auflaufen, um die wir uns dann auch morgen noch mal ein bisschen mit einer kleinen Aufarbeitung, mit ein bisschen Meinung, mit ein bisschen Analyse, mit ein bisschen Hintergrund dann auch noch mal kümmern werden. Deshalb freut euch auf morgen. Bis dahin, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Ach ja, klar, DAB Plus natürlich sind die Kollegen vom Sportradio Deutschland und selbstverständlich im Webstream auf sportradio-deutschland.de und meinsportpodcast.de findet ihr ja unter dem gleichen Namen. Einfach nur einen Punkt zwischen meinsportradio und DE setzen, dann findet euer Browser das auch. Bis morgen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.